Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD rüstet sich nun auch personell für den Bundestagswahlkampf. Spitzenkandidat Steinbrück stellte heute erste Mitglieder des sogenannten Kompetenzteams vor, die im Falle eines Wahlsiegs Ministerposten übernehmen könnten. Für die Netzpolitik der SPD soll die Designprofessorin Joos stehen, für Innen- und Rechtspolitik Fraktionsgeschäftsführer Oppermann. Und mit IG-Bauchef Wiesehügel rückt ein Gewerkschafter ins Schattenkabinett, der aus seiner Abneigung gegen die Arbeitsmarktreformen des damaligen Kanzlers Schröder kein Hehl macht.
Peer Steinbrück hat den politischen Gegner genau im Blick. Der Linkspartei setzte einen Gewerkschafter entgegen, den Regierungsparteien einen ausgewiesenen Innenpolitiker, den Piraten eine Internet-Expertin. Die SPD habe Wahlen immer dann gewinnen können, wenn sie drei Bevölkerungsgruppen von ihrer Politik überzeugen konnte.
Die organisierte Arbeitnehmerschaft, und zweitens ein bürgerlich-liberales, aufgeklärtes Publikum, die auch für Bürgerrechte, für Mitbestimmung, für Teilhabe und Teilnahme eingetreten sind und drittens in der Tat intellektuelle Impulsgeber.
Klaus Wiesehügel, noch Chef der Baugewerkschaft, soll nach einem SPD-Wahlsieg Arbeitsminister werden. Er ist ein ausgewiesener Kritiker der Agenda-Politik. Jetzt setzt er auf gesetzlichen Mindestlohn.
Es reicht nicht zu sagen, wie Frau Merkel und Frau von der Leyen das zum Beispiel tun, es ist sozial, was Arbeit schafft. Für mich fehlt da ein ganz klares Wort. Ein kleines Wort, aber ein ganz wichtiges Wort. Für mich muss dieser Satz vollständig lauten, es ist sozial, was gute Arbeit schafft.
SPD-Innenexperte Thomas Oppermann steht für den Ausgleich von Freiheit und Sicherheit. Er will Gesetzestreue und Steuerehrlichkeit wieder zu respektierten gesellschaftlichen Werten machen. Die Kunstprofessorin Gesche Joost ist für die Netzpolitik zuständig, in der die Regeln für Digitalisierung und Internet festgelegt werden.
Das Internet ist ja nicht nur irgendeine neue, eine weitere Technologie, sondern die Möglichkeiten der Vernetzung verändern ganz viele unserer Lebensbereiche und das jeden Tag. Netzpolitik ist daher Gesellschaftspolitik. Es ist überhaupt kein Nischenthema, sondern ein ganz, ganz zentrales Thema.
Auch wenn die Umfragewerte weiter schwächeln, der SPD-Kanzlerkandidat marschiert entschlossen in Richtung Wahltermin. Mit dem Gewerkschafter Wiesehügel bindet er jetzt den Arbeitnehmerflügel ein. In zwei Wochen will Peer Steinbrück weitere Namen für sein Team präsentieren. Er deutet an, dass es dann Überraschungen geben könnte.
Auf tagesschau.de finden Sie weitere Informationen über Steinbrücks Berater. Dort stellen wir die ersten Mitglieder des Teams um den SPD-Kanzlerkandidaten ausführlicher vor. Die USA und Großbritannien wollen im Syrien-Konflikt den Druck erhöhen und gemeinsam den Rücktritt von Präsident Assad erreichen. Ziel sei eine politische Lösung, sagte US-Präsident Obama nach einem Treffen mit dem britischen Premier Cameron in Washington. Zugleich verurteilte er die Gewalt in Syrien als erschreckend. Cameron sagte, es könne mehr getan werden für die gemäßigte Opposition in dem Land. Es gebe aber keine Entscheidung über Waffenlieferungen.
Hektische Pendeldiplomatie in Washington. Der britische Premier bringt positive Signale aus Russland mit ins Weiße Haus. Er bestätigt, es gibt wieder Hoffnung auf eine diplomatische Lösung, seitdem sich Washington und Moskau auf eine Syrien-Konferenz geeinigt haben. Obama setzt alles daran, diese möglicherweise letzte Chance zu nutzen. Kein Wunder, Opposition und Demokraten setzen ihn immer lauter unter Druck, in Syrien zu intervenieren. Wenn es uns gelingt, einen friedlichen politischen Übergang zu verhandeln, der zu Assads Abtritt führt, den syrischen Staat stabil hält und das Blutvergießen stoppt, dann wäre das nicht nur gut für uns, sondern für alle Seiten. Auch Cameron setzt auf eine diplomatische Lösung. Ungeachtet dessen aber verspricht er bereits ein stärkeres britisches Engagement. Wir wollen mehr Flexibilität beim EU-Waffenembargo und wir werden die Lieferungen nicht tödlicher Ausrüstung verdoppeln im kommenden Jahr. Gemeinsam mit Cameron will der Präsident den Druck auf das Assad-Regime erhöhen. Nur mit welchen Mitteln? Dazu wollte sich Obama auch heute nicht äußern.
Der syrische Bürgerkrieg ist längst zur größten außenpolitischen Belastung der zweiten Amtszeit des Präsidenten geworden. Dabei geht es nicht nur um ein Ende des Blutvergießens, auch die Glaubwürdigkeit Obamas steht auf dem Spiel. In 3 Tagen ist der türkische Ministerpräsident in Washington und er wird den Präsidenten drängen, sich stärker in Syrien zu engagieren. Der Druck zu handeln wird immer größer, nur einfache Lösungen gibt es nicht.
Im Ringen um eine europäische Bankenunion zeichnet sich ein Konflikt ab. Finanzminister der Europäischen Union und die Europäische Zentralbank sind sich uneinig über das Vorgehen bei der Abwicklung maroder Banken. Bundesfinanzminister Schäuble bekräftigte heute seine Forderung nach einem Vorgehen in zwei Stufen. Zunächst sollte ein Netzwerk nationaler Behörden die Abwicklung übernehmen. Für eine nachfolgende zentrale europäische Behörde müssten erst EU-Verträge geändert werden. Diese Vertragsänderungen stehen für andere Staaten nicht im Vordergrund.
Im Vorfeld des Treffens in Brüssel waren der spanische Ministerpräsident Rajoy und sein portugiesischer Amtskollege Passos Coelho in Madrid zusammengekommen, um ihre Forderungen gegenüber der Europäischen Union abzustimmen. Sie verlangten aus Brüssel mehr Anstrengungen zur Belebung der Wirtschaft in den Krisenstaaten. Dazu gehörten Erleichterungen bei der Kreditvergabe an Kleinunternehmen und Familien und Maßnahmen im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Gemeinsam betonten die Regierungschefs die Notwendigkeit einer Bankenunion.
Bulgarien steht nach der vorgezogenen Parlamentswahl vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die gestrige Abstimmung brachte keine klaren Verhältnisse. Die konservative GERB-Partei des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Borissow wurde zwar erneut stärkste Kraft, verfehlte aber mit knapp 31% klar die Mehrheit. Die oppositionellen Sozialisten kamen auf rund 27%. Von den gut 7 Millionen Einwohnern Bulgariens lebt etwa jeder Fünfte in Armut.
Ratlosigkeit am Tag nach der Wahl in Bulgarien. Die Zeitungen in Sofia titeln, was die meisten Wähler nach Bekanntwerden des vorläufigen Endergebnisses dachten. Wie soll es jetzt weitergehen und wer kann uns regieren? Aufgrund der Pattsituation im Parlament fürchten viele Bulgaren nun politischen Stillstand. Jetzt muss schnell eine Regierung her. Es wäre sehr schlecht, wenn wir nochmal Neuwahlen haben und noch mehr Geld für Wahlkampf ausgeben. Ich habe mehr erwartet. Die Sitzverteilung im Parlament ist wie zuvor. Da wird es sehr schwierig für eine funktionierende Koalition. Die Wahlsieger von der konservativen GERB-Partei setzen nach ersten Ankündigungen auf eine Minderheitsregierung. Deren Vorsitzender und bisheriger Regierungschef Borissow war im Februar zurückgetreten, nach gewaltsamen Straßenprotesten aufgrund von massiven Preiserhöhungen bei Strom und Gas. Oppositionsführer Stanishev von den Sozialisten will auf keinen Fall mit der GERB-Partei zusammenarbeiten. Er wirft der Regierung Korruption und Wahlbetrug vor und sieht in dem ehemaligen Leibwächter und Feuerwehrmann Borissow keinen echten politischen Partner. Den Sprung über die 4%-Hürde schafften auch die Bewegung der türkischen Minderheit von Ahmet Dogan sowie die nationalistische Ataka-Partei. Ob sie zu einer Dreierkoalition bereit sind, ist offen. Beiden Parteien wird ein schwieriges Verhältnis zueinander nachgesagt. Die Wahlbeobachter der OECD teilten inzwischen mit, trotz problematischer Vorkommnisse sei die Wahl im ärmsten Land der EU aus ihrer Sicht nach europäischen Standards abgelaufen.
Im Prozess um seine angeblichen Sexpartys hat die Staatsanwaltschaft eine 6-jährige Haftstrafe für den ehemaligen italienischen Regierungschef Berlusconi gefordert. Er wird beschuldigt, vor 2 Jahren mit einer minderjährigen Nachtclub-Tänzerin Sex gegen Geld gehabt zu haben. In seiner Villa habe es systematische Prostitution gegeben, so die Chefanklägerin wörtlich. Berlusconi streitet dies ab. Mit einem Urteil wird Ende Juni gerechnet.
In Pakistan sind Unterstützer des bei der Parlamentswahl unterlegenen Kandidaten Khan auf die Straße gegangen, um auf vermeintliche Unregelmäßigkeiten aufmerksam zu machen. Auch die abgewählte Regierungspartei PPP verwies auf Manipulationen. Dennoch erkannten sowohl Khan als auch die PPP den Sieg der Muslimliga an. Die Partei von Ex-Premier Sharif hatte bei der Wahl vor 2 Tagen vorläufigen Ergebnissen zufolge die meisten Stimmen erhalten. Den erhobenen Manipulationsvorwürfen will die Wahlkommission nachgehen.
Bei den regionalen Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie hat es heute keine Einigung gegeben. In Böblingen bei Stuttgart war in 4. Runde verhandelt worden. Am Vormittag hatten sich etwa 130.000 Metaller an Warnstreiks in zahlreichen Städten beteiligt. Die IG Metall fordert 5,5% mehr Geld ab Mai. Die Arbeitgeber bieten bislang nur 2,3% ab Juli. Sollte es auch morgen in Bayern keine Einigung geben, droht die IG Metall mit längeren Streiks. Die neuen Hinweise auf das Ausmaß von Arzneimitteltests bundesdeutscher Pharmafirmen in der DDR sorgen für Empörung. Quer durch die Parteien kommt die Forderung nach umfassender Aufklärung sowie strafrechtlichen Konsequenzen und einer Entschädigung der Opfer. Die Berliner Klinik Charité hatte bereits gestern eine breit angelegte Untersuchung angekündigt. Nach Medienberichten sollen bis 1989 Tests an mehr als 50.000 Patienten in der DDR durchgeführt worden sein, teilweise ohne deren Wissen.
Es sind Fälle wie der von Doris Duderick. Die Berlinerin wurde 1986 mit einem Blutdrucksenker behandelt. Welches Medikament sie bekam, wusste sie nicht und es gab auch keine Aufklärung. Aber die Behandlung kam ihr eigenartig vor.
Ich stellte nur fest, dass unheimlich viel Blut abgenommen wurde und da ich sehr schlechte Venen hatte und habe, war das immer recht anstrengend.
Später erfuhr sie, dass die Medikamente aus dem Westen kamen. Vermutlich wurden sie an ihr und anderen getestet. In Berlin hat man schon 1991 erste Hinweise auf solche Tests untersucht, aber weil damals nichts Belastendes herauskam, nicht weiter geforscht. Heute ist das anders. Das Uniklinikum Charité hat aufgrund der neuen Hinweise eine Studie geplant, denn zu viel ist unklar. Untersucht werden sollen in dem Vorhaben die Aufklärungs- und Einwilligungspraxis beteiligter Studienteilnehmer sowie der Umgang mit unerwünschten Nebenwirkungen, heißt es dazu schriftlich. Der Verdacht steht im Raum, dass die DDR auf Kosten der Gesundheit ihrer Bürger mit den Medikamententests Westgeld verdienen wollte. Die Stadtsicherheit war wesentlich beteiligt.
Was wir sehen in den Stasi-Akten, dass versucht worden ist, die Geschäfte geheim zu halten. Dass versucht worden ist, hier ja nicht einen Eindruck zu erwecken, dass hier auf Kosten der Patienten Geschäfte gemacht werden.
Gegen diesen Eindruck müssen sich nun auch die westlichen Pharmafirmen verteidigen. Sie argumentieren, in der DDR hätten damals internationale Standards geherrscht. Aber man wolle nun doch die Aufklärung unterstützen.
Es gab in der Zwischenzeit auch von Verbandsseite her die Kontaktaufnahme beispielsweise zur Ärzteschaft und die Überlegungen, wie wir uns eine Unterstützung vorstellen könnten.
Und auch im Bundesinnenministerium wird nun beraten, wie die Aufklärung am besten organisiert und vor allem finanziert werden kann.
Der renommierte Filmemacher und langjährige NDR-Redakteur Horst Königstein ist tot. Er starb gestern im Alter von 67 Jahren in Hamburg. Wie kaum einem anderen gelang es Königstein, die Genres Dokumentation und Drama miteinander zu verbinden. Dafür wurde der Autor und Regisseur vielfach ausgezeichnet. Mit Dokudramen wie Die Manns, das er mit Heinrich Brilleur inszenierte, setzte Königstein Maßstäbe in der Branche.
Meine Damen und Herren, unser verehrter Vater, der Zauberer.
Die Manns mit Armin Müller-Stahl waren sein größter Erfolg. Gemeinsam mit seinem Filmpartner Heinrich Brilleur hat er ein völlig neues Genre erschaffen, das Dokudrama.
Also das muss hier dann das Esszimmer gewesen sein.
Eine Mischung aus Interviews, Dokumenten und Spielszenen. Horst Königstein hatte dabei immer ein Ziel vor Augen.
Auf meinen gemütlichen Stuhl setzen.
Realität sozusagen dort, wo man sie nicht abbilden kann, zu inszenieren und dort, wo man ganz nah an die Menschen rankommen kann, sie in Interviews sprechen zu lassen.
Die Manns erhalten allein 9 Grimme-Preise und sind auch beim Publikum ein Millionenerfolg. Speer und er, ein weiteres Dokudrama aus der Feder von Horst Königstein.
Sie haben mich verstanden, bis ins Innerste. Speer.
Themen der deutschen Gesellschaft und Geschichte, dafür hat sich Horst Königstein immer interessiert. Er hat neue Formen ausprobiert, zum Beispiel die eines Fernsehmusicals. Das Populäre war ihm dabei nie fremd.
Das Leichte daran ist in der Tat ein Ziel. Auf der anderen Seite interessiert mich aber eben auch, mit dieser leichten Form eine schwierige Lebensgeschichte voller Widersprüche zu erzählen.
Horst Königstein war seit Jahren schwer krank. Mit ihm geht einer, der das Fernsehen verändert hat.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 14. Mai.
Noch wird unser Wetter allgemein von dem Tiefdruckgebiet über Nord- und Nordwesteuropa bestimmt. Ab Mittwoch sorgt dann Hochdruckeinfluss in der Osthälfte für steigende Temperaturen. In der Nacht regnet es anfangs noch im Südosten Bayerns, sonst gibt es vor allem im Norden und Westen Schauer, an der Nordsee mitunter auch Gewitter. Der Tag beginnt im Norden teils sonnig, teils wolkig, später dort, wie vorher schon in der Mitte, viele Wolken und gebietsweise Regen. Die Sonne zeigt sich vor allem im südlichen Bayern und Baden-Württemberg, am Nachmittag hier einzelne Schauer und Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen und Norden am Vormittag teilweise frisch. Heute Nacht Abkühlung auf 11 Grad an Main und Spree bis 2 Grad im Allgäu. Morgen werden in der Eifel 11, am Bodensee 22 Grad erreicht. Am Mittwoch in der Westhälfte wechselhaft und kühl, nach Osten hin sonnig und warm, hier am Nachmittag örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Auch Donnerstag und Freitag bleibt es wechselhaft mit Sonne, Wolken und Regen, wobei es im Osten häufiger Sonnenschein, aber nachmittags kräftige Schauer und Gewitter gibt.
Um 22.15 Uhr meldet sich Tom Buro mit den Tagesthemen. Wir zeigen, wie die SPD in ihrem Team die Kompetenzen bündeln will und berichten, wie die japanische Firma TEPCO jetzt verseuchtes Wasser entsorgen will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.